Herzlich willkommen zum Brainsnack der Rhön-Stiftung. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie alle dabei sind. Heute soll es hier bei uns um nichts Geringeres als eine Sensation gehen. Um eine medizintechnische Erfindung, nämlich die in nicht allzu ferner Zukunft hoffentlich großes Leid zu vermeiden und ziemlich viel Geld zu sparen hilft. Diese Erfindung, genauer gesagt die Unternehmensgründung, die daraus entstanden ist, wurde vor ein paar Tagen mit dem Eugen-Münch-Preis als bestes Start-up ausgezeichnet. Und einer der vier Gründer ist jetzt mit mir verbunden. Herzlich willkommen, ich nehme an, aus München, Martin Dufner, und herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung.
Ja, vielen Dank, herzlichen Dank. Richtig, wir sind in München und ich freue mich, heute den Zuhörern ein bisschen was über uns zu erzählen.
Genau, und manche unserer Zuhörer, Herr Dufner, das weiß ich inzwischen aus unserer Brainsnack-Community, sind abgebrühte alte Hasen im Geschäft. Und wenn die Sensation hören, dann werden ihnen schon die Augen wieder schwer, weil ihnen das dauernd versprochen wird.
Ja,
aber was Sie, Herr Dufner, mit Ihren Kompagnons von der Firma Puree zu Wege gebracht haben und was Sie versuchen, ist wirklich einen Brainsnack wert, finde ich. So viel vorneweg, es geht um eine bestechende technische Lösung für ein grässliches und immer mehr um sich greifendes medizinisches Problem, nämlich die Krankenhausinfektionen. Und dabei werden Katheter und Speziallampen eine große Rolle spielen.
Richtig.
Lieber Dufner, wie sind Sie denn darauf gekommen? Sind Sie und Ihre Kompagnons allesamt Mediziner und kennen das aus dem FF? Oder wie ging das?
Nein, tatsächlich sind wir keine Mediziner. Das Projekt entstand aber dennoch in der Klinik. Und zwar sind meine Mitgründer und ich damals in der TU München gewesen und haben einen Kurs besucht, der nannte sich Med Innovate. Und das Ziel von diesem Kurs war genau das. Man nimmt Nicht-Mediziner und verfrachtet sie in ein Krankenhaus, vereinfacht gesagt, mit der Aufgabe, Abläufe zu beobachten, mit Leuten zu sprechen, Interviews zu führen, mit dem Hintergrund, Potenzial zu entdecken für eine klinische Innovation. Also sprich, mit offenen Augen rumzulaufen und zu schauen, wo knirscht es denn im klinischen Alltag, wo könnten Verbesserungspotenziale liegen, und eben das nicht mit einem Medizinerblick zu tun, sondern mit einem fremden Blick, der vielleicht Dinge sieht, die ein Mediziner vielleicht schon nicht mehr sieht, weil es einfach schon immer so gemacht wurde. Und so entstand es. Wir waren also 4 Wochen in einem Krankenhaus in der Abteilung für Gefäßchirurgie, konnten uns dort frei bewegen, konnten Operationen beiwohnen, konnten mit Leuten sprechen, mit Ärzten, mit Personal, mit Patienten und so weiter. Und was uns dort immer wieder berichtet wurde, war, dass eines der größten Probleme, was dort vorherrschte, war eben das Thema Krankenhausinfektionen. In diesem speziellen Fall, in der Gefäßchirurgie, waren es besonders die Wundinfektionen, da die große Wunden haben. Was uns dort aufgefallen ist, war, dass viele der Patienten, die dort lagen, sogenannte Wunddrainagen hatten. Das heißt, Schläuche, die in der Wunde liegen für 1 bis auch mehrere Tage und die den Zweck haben, Wundflüssigkeit abzuleiten. Und da haben wir uns gedacht, wenn dieser Schlauch, dieser Katheter, wenn man so will, im weitesten Sinne, bereits am Ort des Geschehens liegt, warum können wir diesen Katheter nicht hernehmen, um auch was gegen die Infektion zu tun? Und ja, das ist sozusagen die Gründungsgeschichte und die Idee war geboren.
Wir müssen jetzt natürlich gleich noch erzählen, wie es eigentlich funktioniert. Ihr Zaubertrick, hätte ich fast gesagt. Das ist natürlich überhaupt kein Trick. Es ist eine technische Anwendung.
Ja.
Aber vorher möchte ich noch wissen, mit welchem Blick sind Sie denn in die Klinik gegangen? Also Sie und Ihre 3 Mitgründer. Was sind denn Ihre Voraussetzungen gewesen dafür?
Ja, also es war ganz bewusst so, dass man dass interdisziplinäre Teams zusammengestellt wurden, damit eben nicht, ich sag's mal, so eine Art Klumpenbildung vorherrscht, dass Leute mit dem gleichen Vorwissen sozusagen auch die gleichen Probleme erkennen. Dementsprechend, mein Hintergrund ist, ich bin Produktdesigner, mein Background ist eigentlich aus der Entwicklung und Konstruktion und dem Design von physischen Produkten, kann man sagen, ja. Dabei waren aber auch ein Medizintechnikingenieur, eine Bioingenieurin und eine weitere Person aus dem Bereich Management. Sprich, es ist also ein sehr interdisziplinär aufgestelltes Team gewesen, was genauso beabsichtigt war. Und dementsprechend waren auch die Beobachtungen, die wir dort gemacht haben, sehr vielfältig. Und ja, so war das. So ist das damals entstanden.
Und bei Ihnen ist dann das Stichwort Fotodesinfektion, glaube ich, so müsste man es als Fachmann ausdrücken, in das Zentrum der Überlegung gerückt, nämlich, dass Bakterien lichtempfindlich sind, machen sie sich zunutze für ihr Verfahren. Wie genau geht das so vor?
Richtig. Ja, die Fotodesinfektion bedeutet eigentlich im weitesten Sinne, wenn man so will, dass man elektromagnetische Strahlung, ja, was es ja am Ende des Tages ist, aus dem sichtbaren Spektrum oder auch aus dem UV-Spektrum auf Erreger anwendet, die darauf reagieren. Ja. Es wird sozusagen ein photochemischer Prozess in der Erregerzelle in Gang gesetzt, die am Ende des Tages dazu führt, dass die Erregerzelle abstirbt. Das ist mehr oder weniger das Prinzip der Fotodesinfektion. Wir haben uns eben überlegt, wie wir gesehen haben, dass Schläuche und Katheter ein solches Problem sind im Krankenhaus, haben wir uns überlegt, was können wir also tun mit möglichst wenig, ich sag's mal, Eingriff, ja, möglichst wenig Eingriff in die bestehende Behandlung, um diese Produkte sicherer zu machen oder weniger anfällig für Infektionen. Und da sind wir relativ schnell auf das Thema Fotodesinfektion gekommen. Erstmal nur als Konzept, als Idee, ohne jetzt konkret zu wissen, wie wir Licht und auch welche Wellenlänge und wie wir die konkret in den Schlauch oder in den Katheter reinbekommen. Aber allein die Tatsache, dass die Fotodesinfektion im Grunde genommen relativ bekannt ist für ihre Wirksamkeit aus dem Bereich Wasseraufbereitung, aus der Luft- oder Aerosol-Desinfektion, haben wir uns relativ schnell überlegt, okay, vielleicht können wir diese zwei Elemente zusammenbringen, also die Katheter und das Licht, sagen wir mal, ja, und die Fotodesinfektion.
Und jetzt muss man vielleicht noch vorher eins sagen. Laut Robert-Koch-Institut stecken sich allein in Deutschland bis zu 600.000 Krankenhauspatienten im Jahr mit einem solchen Keim an. Was für eine Zahl. Ja, in München leben natürlich mehr Leute, in Frankfurt auch. Aber Stuttgart, das sind so ungefähr die 600.000, die sich im Jahr anstecken an Krankenhausinfektionen oder Keimen. Und davon sterben etwa 20.000. Was für eine furchtbare Geschichte das ist. Und welche, ich sag's mal salopp, Laserkanone braucht es, um das vielleicht zu verhindern in Zukunft?
Ja, also zunächst mal zu den Zahlen, das ist richtig. Das Robert-Koch-Institut gibt immer mal wieder eine Wasserstandsanzeige raus zum Thema Krankenhausinfektion. Die Zahl ist enorm, alleine in Deutschland. Also wenn man es mal runterbricht, das Robert-Koch-Institut gibt in der Tat 15.000 bis 20.000 Todesfälle pro Jahr an. Wenn man das mal runterbricht, sind das bis zu 50 Menschen am Tag, die an Krankenhausinfektionen alleine in Deutschland sterben. Das ist schon gewaltig. Die WHO hat dieses Thema natürlich auch auf dem Schirm und bezeichnet Krankenhausinfektionen und multiresistente oder Antibiotikaresistenzen, besser gesagt, als eine der größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit in Zukunft. Also insbesondere das Thema Resistenzentwicklung ist hier sehr problematisch, weil man einfach befürchtet, dass Antibiotika in Zukunft ihre Wirkung verlieren, beziehungsweise wirksame Antibiotika immer weniger werden. Das mal so zum Hintergrund dazu. Und hier haben wir quasi mit dem Licht und mit der Fotodesinfektion eine physikalische Methode, die sozusagen nicht metabolisch wirkt, sondern eben physikalisch auf diese Keime einwirkt. Und tatsächlich verwenden wir oder entwickeln wir und bauen auch eine eigene Laserlichtquelle, die eine ganz bestimmte Wellenlänge des Lichts ausgibt und auch sehr isoliert nur diese Wellenlänge ausgibt und in einer bestimmten Dauer und Intensität, was nachher sozusagen die Dosis ergibt, also das wird auch, Licht wird auch in Dosis gemessen, die wir benötigen, um Erreger abzutöten, und gleichzeitig aber menschliches Gewebe zu schonen.
Das hört sich für den Fotomechaniker natürlich sofort schlüssig an, aber für den, der davon keine Ahnung hat, ergibt sich natürlich die Frage, wie sieht das eigentlich konkret aus im Krankenhaus oder am Patienten? Wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben das ja nun schon eine Weile getestet und das geht irgendwie im Krankenhausalltag.
Richtig, man kann sich das eigentlich relativ einfach vorstellen. Wir entwickeln also einen Katheter, der leuchtet. Ja, so kann man sich's vorstellen. Also sprich, wir entwickeln einen eigenen Katheter, in den wir, oder ich muss anders anfangen, wir entwickeln einen eigenen Katheter und eine dazugehörige Lichtquelle, eine Laserlichtquelle. Diese Lichtquelle verbinden wir mittels eines optischen Kabels, also eines Glasfaserkabels, mit dem Katheter und leiten so das Licht von der Lichtquelle in den Katheter. Und dort wird das Licht dann über die Oberfläche abgegeben. Also man kann sich wirklich vorstellen, der leuchtet. Und der Hintergrund ist eben der, dass die Besiedelung des Katheters beginnt also quasi mit der Umwelt sozusagen. Ja, sobald der Katheter beim Patienten liegt, ist er Keimen ausgesetzt. Und diese Keime können an der Katheteroberfläche sich ansiedeln. Sie können den Katheter kontaminieren, langsam aber sicher wachsen. Es bildet sich ein sogenannter Biofilm, der dann schlussendlich sehr gefährlich werden kann für den Patienten. Und das können wir mit dem Licht verhindern. Sprich, diese Besiedelung des Katheters wird durch das Licht verhindert, da die Keime sich gar nicht erst in diesen Vermehrungsprozess kommen.
Und dieser Katheter, der Schlauch, leuchtet Tag und Nacht in welcher Farbe?
Das Licht ist sehr nah am UV-Spektrum, ist aber so in einem blau-violetten Licht gehalten. Also es ist so ein mattes blau-violettes Licht, so kann man sich's vorstellen. Wir müssen das nicht Tag und Nacht anwenden, sondern wir bestrahlen einmal pro Nacht. Das ist der Zeitraum, wo wir am wenigsten Störintervalle haben, oder beziehungsweise das ist der Zeitraum, wo wir am wenigsten Störungen haben. Dieses Vorgangs, sodass Patienten dann auch tagsüber beispielsweise mobil sein können, zu Untersuchungen gehen können. Wird dieses Licht nachts für ein paar Stunden aktiviert und der Katheter wird somit einmal pro Nacht innerhalb des Körpers desinfiziert. Das ist vielleicht das Besondere, das muss ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Wir können dadurch, dass diese Wellenlänge oder beziehungsweise das Licht in der Art und Weise, wie wir es anwenden, nicht schädlich ist für menschliches Gewebe, können wir den Katheter eben desinfizieren, während er sich im Körper befindet. Das ist das Besondere daran. Das heißt, dass wir eine aktive und dauerhafte Desinfektion gewährleisten können und auch ohne, dass das klinische Personal großartig was dazu tun muss. Also ohne, dass sozusagen manuell gereinigt werden muss mit Desinfektionsmitteln. Also natürlich wird es eine sterile Praxis nach wie vor geben, logischerweise. Aber zusätzlich können wir eben einmal pro Nacht dann diesen Katheter desinfizieren.
Und dafür steht in jedem Zimmer, in dem das eingesetzt wird, auch eine Lichtquelle, eine besondere?
Das kommt natürlich ein bisschen drauf an. Also es gibt Patienten, die sind anfälliger, weil sie ein geschwächtes Immunsystem haben beispielsweise oder auf der Intensivstation. Da könnte es sein, dass pro Bett eine Lichtquelle nötig ist, weil jeder Patient quasi so eine Anwendung benötigt. Die Lichtquelle, kann man sich vorstellen, ist vielleicht so groß wie, vielleicht so groß wie eine Zigarettenschachtel oder etwas größer. Kann am Bett befestigt werden oder an einem Infusionsständer oder sowas in der Art. Wird dann quasi, also je nachdem, kann einer pro Patient sein, kann auch sein, dass der gewechselt wird. Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, wie sich der Klinikalltag dann gestaltet.
Zigarettenschachtel im Krankenhaus, soll es ja geben.
Ja, nur so als Referenz.
Sehr gut vorstellbar mit dem Größenvergleich auf jeden Fall. Wie oft haben Sie das jetzt schon ausprobiert und mit welchem Ergebnis?
Also wir unterliegen ja der Regulatorik, der Medical Device Regulations, wie das heißt. Das bedeutet, wir müssen unser Produkt komplett zulassen und durchlaufen einen ziemlich strengen regulatorischen Pfad. Das bedeutet, wir dürfen nicht am Patienten testen, bis wir nicht ausschließen konnten, dass für den Patienten ein minimales Risiko besteht. Das bedeutet, dass wir erstmal in vorklinischen Prüfungen zeigen müssen, dass das eben der Fall ist. Das heißt, wir müssen zunächst mal in simulierten Umgebungen, also sprich im Labor, zeigen, dass das Produkt sicher und wirksam ist. Und genau das machen wir gerade. Das heißt, wir testen vor allem mit E. coli-Bakterien, mit Staphylokokken und mit Urothelzellen, also mit menschlichen Schleimhautzellen. Testen wir sowohl die Wirksamkeit als auch die Sicherheit. Und in beiden Tests haben wir bis jetzt sehr gute Ergebnisse. Also die Keime reagieren ausgesprochen gut darauf. Wir haben also eine Reduktionsraten von 99,9%. Und auch bei den menschlichen Zellen haben wir bis jetzt keine Probleme feststellen können. Das bedeutet, dass als nächstes sozusagen die Datenaufbereitung ansteht, sodass wir dann eine klinische Studie beantragen können.
Für 2026?
Für 2026/27, das wird wahrscheinlich so genau so übers nächste und übernächste Jahr gehen, ja.
Wir drücken schon mal die Daumen, aber ich will vorher noch fragen, was passiert eigentlich mit den Erregern, wenn das Licht auf sie trifft?
Ja, das ist ein komplexes Feld. Ich versuche es mal einfach zu erklären. Es ist, wenn man es mal runterbricht, es werden sogenannte Reactive Oxygen Species freigesetzt. Man kennt das vielleicht unter freie Radikale. Das ist so die gängigste Form davon. Jetzt haben menschliche Zellen gegen freie Radikale Schutzmechanismen. Ja? Also diese Reactive Oxygen Species ist sogar eigentlich eine Immunreaktion des Körpers, um Erreger abzuwehren. Das heißt, der Körper kann damit sehr gut umgehen. Aber ein einzelliger Organismus wie so ein Erreger wird von diesen freien Radikalen dann eigentlich relativ wirksam neutralisiert. Beim Menschen beispielsweise gibt es also zu viele freie Radikale sind auch für menschliche Zellen gefährlich. Der Mensch setzt oder der Körper setzt typischerweise Antioxidantien zum Beispiel frei, um diesen Prozess zu unterbinden. Und wir befinden uns quasi in einem Bereich, wo dieser Anteil der freien Radikalen ausreicht, um Erregerzellen abzutöten, aber bei menschlichen Zellen eben keine nachhaltige Schädigung verursacht.
Jetzt habe ich Sie auf diesen Bereich des Medizinischen geführt, wobei Sie ja eigentlich der Designer, der Produktdesigner sind, aber Sie haben sich ganz prima geschlagen. Deswegen frage ich noch einmal auch danach. Da sehen wir nicht irgendeine Gefahr, dass sich Keime entwickeln, die darauf nicht mehr reagieren, wie es Antibiotikaresistenzen gibt. Könnte ja die Evolution auch dahin führen.
Ja. Also es ist nicht zu erwarten, sagen wir mal so. Es gibt auch schon eigentlich in der Literatur sehr umfangreiche Studien auch genau zu diesem Thema. Also wie gesagt, die Fotodesinfektion an sich in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen ist eigentlich ganz gut erforscht und Resistenzbildung ist hier noch nicht beobachtet worden. Ich glaube, wenn Erreger eine Resistenz gegen, ich sag mal, Licht oder ja, also Strahlungsenergie im weitesten Sinne entwickeln würden, dann hätten wir sowieso ein Problem, weil dann, das ist zum Beispiel auch ein Faktor, warum wir im Winter mehr Krankheiten haben, also Grippewellen haben als im Sommer, hat auch damit zu tun, dass wir sozusagen den natürlichen Effekt des Sonnenlichts besser ausnutzen oder anders gesagt, dass das Sonnenlicht quasi auch seinen Teil dazu beiträgt, ja, solche Übertragungen zu verhindern. Wenn dagegen Resistenzen entwickeln, also wenn es möglich wäre, dass Erreger dagegen Resistenzen entwickeln, dann wäre das, glaube ich, schon lange passiert und dann hätten wir, glaube ich, auch ein anderes Problem. Aber es ist, wie gesagt, bis jetzt noch nicht getestet worden, beobachtet worden und es wurde schon sehr gezielt getestet, also speziell zum Beispiel unsere Wellenlänge, die wir auch verwenden, in einem subletalen in einer subletalen Dosis anzuwenden. Also sprich, so viel, dass die Zelle überlebt und die Chance hätte, sich anzupassen, ist aber nicht passiert, ist nicht beobachtet worden.
Das ist eine beruhigende Nachricht. Jetzt haben sie sich auf die Katheter speziell verlegt. Ich will einmal darauf auch gerne eingehen. Warum eigentlich das? Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann auch speziell Harnwegskatheter. Wie groß ist denn die Zahl dieser 600.000 Krankenhaus-Keimpatienten, die ich vorhin genannt habe, die da mit zu tun haben?
Ja, Katheter, also im Allgemeinen jetzt erstmal, ja, ob es jetzt ein Harnwegskatheter ist oder ein Herzkatheter oder Dialyse oder was auch immer, sind eine der größten Risikofaktoren für Krankenhausinfektionen. Also man schätzt, dass etwa die Hälfte aller Krankenhausinfektionen mit solchen Produkten im Zusammenhang steht. Auf Englisch sagt man dazu Device-Associated Infections, also Device-assoziierte Infektionen vielleicht. Einfach aus dem Grund, dass diese Produkte ein Fremdkörper sind, die eben lange liegen. Jetzt der Spezialfall des Harnwegskatheters, den haben wir deswegen ausgewählt, weil die Harnwegsinfektion für sich genommen schon eine der häufigsten Krankenhausinfektionen ist, was einfach daran liegt, dass im Urogenitaltrakt einfach sehr viel Keime per se schon unterwegs sind. Also die meisten Infektionen werden durch das eigene Mikrobiom hervorgerufen. Und das Zweite ist, dass sie einfach sehr, sehr, sehr viel angewendet werden. Also ich glaube, das ist auch eine Robert-Koch-Studie, die sagt, dass 15-25% aller Krankenhauspatienten im Laufe ihrer Behandlung einen Katheter bekommen. Dementsprechend tritt es eben sehr, sehr häufig auf und ist einfach ein Feld, wo wir sehr schnell auch Ergebnisse sehen würden, weil es einfach so häufig ist. Und dann vielleicht noch ein Fakt, der sozusagen uns auch ein bisschen in unsere strategische Überlegung mit reinkommt, ist, dass ein Harnwegskatheter einfach jetzt auch eine geringere Risikoklasse hat in der Zulassung als jetzt beispielsweise ein Hirnkatheter, ja, wo wir einfach viel, viel aufwendigere Tests machen müssten und was viel mehr Geld verschlingen würde und wir unser Produkt oder unsere Technologie auch relativ schnell demonstrieren wollen und dann eben. Und da versprechen wir uns mit dem Harnwegskatheter die besten Chancen.
Und wenn die Trends der Medizin anhalten, dann wird auch die Zahl der Katheterpatienten eher steigen als sinken
in den kommenden Jahren. Ja, richtig. Ja. Also ist anzunehmen, also der Kathetermarkt wächst. Natürlich der demografische Wandel trägt dazu bei, aber auch die Zunahme von Adipositas oder Fettleibigkeit und überhaupt eine höhere Zahl an Behandlungen insgesamt. Also es ist anzunehmen, dass das mehr wird, da haben Sie recht, ja.
Mhm. Herr Dufner, vielleicht so biegen wir auf die Zielgerade ein. Wo sehen Sie die unternehmerische Zukunft sozusagen für PureRay? Als Schlauchfertiger, das ist ja ein Massenprodukt, als Lampenhersteller oder irgendwas dazwischen? Was ist da in Ihrem Kopf als Vision, wenn ich so...
Ja, also sagen wir so, unsere Vision formulieren wir immer ein bisschen anders, weil die Technologie, in erster Linie sehen wir uns eigentlich als Entwickler einer Technologie, ja, und diese Technologie kann man eigentlich als Plattformtechnologie begreifen, das heißt, diese Lichtquelle wird so ausgelegt, dass sie mit vielen unterschiedlichen Anwendungen kompatibel ist. Das heißt, wir entwickeln einen Harnwegskatheter jetzt, danach wird es vielleicht ein ZVK, also ein zentraler Venenkatheter, ein Hirnkatheter, Dialyse, was auch immer. Und die Lichtquelle ist mit all diesen kompatibel. Und wir glauben eben, unsere Vision ist dann eben, dass wir damit einen Großteil aller Krankenhausinfektionen in Zukunft vermeiden können. Jetzt ist es so, dass wir alles selbst entwickeln und wahrscheinlich auch, so ist zumindest jetzt unsere Planung, die ersten Gehversuche selber machen werden. Das heißt, eigene Produkte auch wirklich in die Krankenhäuser bringen und dort vermarkten. Aber zurückzukommen auf auf die Vision, ich sehe es nicht als realistisch an, dass wir all diese unterschiedlichen Felder bedienen können. Ja, es kann also sein, dass wir uns auf ein, zwei Bereiche fokussieren und für andere Bereiche unsere Technologie zur Verfügung stellen, zum Beispiel in Form einer Lizenz oder einer Kooperation mit einer Firma, die halt im Bereich, was weiß ich, Hirnkatheter, tätig ist. Und den wollen wir uns gar nicht erst antun. Also insofern, es gibt keine eindeutige Antwort auf diese Frage, aber wir sehen uns in erster Linie jetzt erstmal als Technologieentwickler und wollen natürlich dass diese Technologie in die Anwendung kommt. Und wie das jetzt im Einzelnen ausgestaltet wird, ob wir das machen, ob wir das mit Partnern zusammenarbeiten oder ob es eine Mischform wird, das werden wir sehen.
Oder ob der große Konzern, ob börsennotiert oder in Familienhand mit tiefen Taschen kommt und sagt, Puree, finde ich gut, das kaufe ich.
Also wir werden sicherlich in die Situation kommen, wo wir mit Firmen zusammenarbeiten werden, mit großen Firmen zusammenarbeiten werden, was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Also wir brauchen auch quasi den Marktzugang und die Vertriebspower von solchen Firmen irgendwann mal. Ein gutes Beispiel ist ja zum Beispiel BioNTech, die ja trotz Corona und trotz Riesennachfrage oder vielleicht auch weil dann mit Pfizer zusammengegangen sind, um das ganze Potenzial ihrer Entwicklung ausnutzen zu können. Und so ein bisschen sehe ich es bei uns auch. Also sicherlich, wenn man es realistisch betrachtet, werden wir nicht in der Lage sein, weltweit jetzt mal schnell einen Vertrieb aufzusetzen für sowas, sondern schauen schon, dass wir da Partnerschaften eingehen.
Wow, die nächste BioNTech-Story haben wir hier am Haken. Soweit wollen wir es vielleicht noch nicht treiben.
BioNTech hatte auch einfach ein gutes Momentum, das muss man auch sagen. Genau,
Nein, aber die Parallele ist ja durchaus erlaubt, mit dem Großen zusammenzugehen für den Vertrieb. Das ist genau das, was die Mainzer gemacht haben.
Ja, und die Parallele ist auch sozusagen in der Infektionsprävention, wenn man jetzt Impfung mal so einstufen würde. Ja, also geht ja auch in eine ähnliche Richtung.
Stimmt. Also treiben wir es vielleicht doch so weit und sagen, dass man so ganz, ganz frech, wie wir es hier uns erlauben dürfen, im Brainsnack. Jedenfalls Medizintechnik made in Germany.
Ja, richtig.
Das doch von vorne bis hinten. Made in Munich, wenn man es genauer sagen will. Mich würde natürlich auch noch interessieren, was waren denn die Ideen 2 und 3, die Sie hatten nach diesem Praktikum im Krankenhaus, was man hätte verbessern können?
Ja, also die haben uns eigentlich von zwei hauptsächlichen Problemen berichtet. Das war, wie gesagt, die Gefäßchirurgie. Das eine waren die Infektionen und das andere war die Nachblutung, Nachinfektion. Also dass eine Wunde nachblutet innerlich oftmals, was gar nicht so richtig entdeckt wird. Wir haben in diesem Bereich, das wurde uns berichtet als großes Problem. Wir sind aber nicht so weit gekommen, dass wir sozusagen eine Lösung dafür entwickelt haben, weil wir uns eigentlich relativ schnell festgelegt haben. Aber das wurde uns eben auch als sehr lösenswert sozusagen berichtet, ja, weil auch hier natürlich dann muss wieder die Operationswunde wieder geöffnet werden und nochmal auf den OP-Tisch und für die Patienten natürlich ein Horror und ein großes Problem gesundheitlich wie auch ökonomisch, und das wäre sicherlich auch ein interessantes Feld, aber bei uns ging es relativ schnell in die Licht- und Katheterrichtung.
Das ist der nächste MedInnovate-Jahrgang, der sich darum kümmern darf.
Genau, ja, das wäre schön.
Unternehmertum.
Ja.
Und sie treiben Puree voran und sorgen dafür, dass der Laser die Zahl der Krankenhausinfektionen hoffentlich bald deutlich senkt in Deutschland. Richtig. Und darüber hinaus.
Ja, richtig. Ja, ja, klar. Ist ein globales Problem. Ja, hat mit Deutschland, ist gar nicht auf Deutschland beschränkt.
Nochmal, herzlichen Glückwunsch zu dem Preis und herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und uns erklärt haben, was Puree und was Sie da machen.
Herzlichen Dank, und ja, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, es war interessant für die Zuhörer, und ja, bis bald.
Genau, den Zuhörern und Zuhörerinnen danke ich für die Aufmerksamkeit und sage das, was Sie gesagt haben. Bis bald, bis zum nächsten Brainsnack.
Tschüss.